Gemeinde. Freut mich ungemein, euch zu sehen. So, das letzte Mal, als ich auf der Bühne stand, wurde ich schräg da drüben in die Hölle geschleift, falls jemand bei dem Theaterstück dabei war. Heute ist besser, glaube ich. Gut, ich möchte erst beten. Herr Jesus, ich bin hier um deinetwillen. Ich möchte auf das tun, was du möchtest. Ich bete, dass du redest zu jedem Herzen. Ich bete, Gott, dass du zu jedem Herzen wirklich redest, dass du jedem das gibst, was er braucht in seiner Lebenssituation. Herr, ich bitte, hilf uns auch wirklich, dir zu vertrauen und dir zu gehorchen. Herr, ich bitte, segne die ganze Zeit jetzt, Herr, in Jesu Namen. Danke, Amen. Gut. So, ihr freut euch, dass ihr hier seid? Ja, ich freue mich auch. Warum freut ihr euch, dass ihr hier seid? Ja. Manfred hat es kapiert. Bernd Kröger, warum bist du hier? Warum freust du dich, hier zu sein? Hoffmann? Und deswegen freust du dich, hier zu sein? Gut. Gut. Silas, warum freust du dich, hier zu sein? Das ist doch meine Antwort. Ehre sei Gott. Ich freue mich auch, hier zu sein, weil Jesus da ist. Wenn Jesus nicht hier wäre und nicht in meinem Leben wäre, dann würde ich mit euch nichts zu tun haben wollen. Das ist die Wahrheit. Aber das Gute ist, dass Jesus uns zusammengeschweißt hat. Er hat wirklich einen total bunten Haufen zusammengeschweißt und uns zu Geschwistern gemacht. Wir haben denselben Vater im Himmel. Das macht uns doch zu Kindern Gottes, oder? Und das macht uns auch zu Geschwistern. Ja. Ich sehe euch schon als Brüder und Schwestern im Glauben, weil wir werden die Ewigkeit miteinander verbringen. Das ist lange Zeit. Lange Zeit. Ja, es ist gut, wisst ihr, es ist gut, dass wir nicht da in die Hölle geschleift werden. Es ist gut, dass wir in den Himmel gehen, den die Ewigkeit mit Jesus verbringen dürfen. Einfach die Zeit mit Jesus zu verbringen, das muss doch genial sein, oder? So im Himmel, glaube ich, wird es genial sein, dieser ganze Stress, der hier ist, den gibt es da nicht mehr dafür. Jesus, Auge in Auge, so mit Jesus durch die Gegend zu laufen, ich denke, das wird unglaublich genial sein. Amen. Ehre sei Gott. So, dann starte ich heute mit meiner Predigt. Das Titel ist Lohn der Ehre, Teil 4. Der Band hatte dieses Buch hier, Lohn der Ehre von John Bevere, zum Predigtthema für 4 Predigten gemacht und hat die Kapitel aufgeteilt unter 4 unterschiedliche Persönlichkeiten. Und ich habe die letzten 5 Kapitel abgegriffen. Darüber werde ich heute predigen. Ich habe jetzt keine PowerPoint-Präsentation erstellt, weil ich meine Frau nicht übertrumpfen wollte, die ja letzte Woche gepredigt hat. Man soll ja seine Frau ehren. Das darum geht's heute auch. Und der zweite Grund, ich wollte nicht, dass die Leute, die per Livestream zuhören, irgendwie traurig sind, weil sie die tolle PowerPoint-Präsentation nicht sehen können. Das ist der zweite Grund. Also die Leute auch noch herzlich willkommen, die so über den Computer zuhören. Viel Spaß zu Hause. Ja, dritter Grund, ich wollte einfach keine machen. Okay. Gut. Okay. Also, was ist bisher gelaufen in den letzten 3 Predigten? Es ging um den Lohn der Ehre. Ehre so als Lebensstil und ein wesentlicher Punkt war sicherlich so Unterordnung unter Autorität. Und ich habe mir Folgendes aufgeschrieben. Es ist ein Zeichen geistlicher Reife, legitime Autorität in allen Lebenssituationen zu erkennen und sich selbst richtig einzuordnen bzw. unterzuordnen. Zu dieser Aussage würde ich stehen, das ist wirklich ein Ausdruck geistlicher Reife, wenn du erkennst, wo Autorität wirklich von Gott da ist und du dann lernst, dich einzuordnen bzw. unterzuordnen. Das ist ein Zeichen geistlicher Reife. Das ist einfach so etwas, was man über die Jahre beobachten kann. Die Leute, die nicht bereit sind, sich zu unterzuordnen, die kommen nicht vom Fleck geistlich. Ist einfach ein Fakt. Das ist ein Fakt, also wirklich, das kann man beobachten. Gleichzeitig die Leute, die in der Lage sind, sich unterzuordnen, die gehen Schritte mit Jesus beständig einfach und ist gut. Das macht einfach wirklich einen großen Unterschied, ob man bereit ist, sich unterzuordnen oder nicht. Und da ging es ja so die letzten Predigten drum, Autorität ist überall, Autorität findet ihr im Straßenverkehr, Autorität findet ihr in Deutschland. Hier gibt's Gesetze, hier gibt's einen Finanzminister und wie heißt das, wo meine Frau arbeitet? Finanzamt, genau. Ein Finanzamt, das ist Autorität. Es gibt einfach Gesetze, die euch sagen, was ihr tun könnt und was ihr lassen sollt in Deutschland. Es gibt eine Bundesregierung und so weiter. Es gibt in der Schule Autorität. Es gibt Lehrer, die Autorität haben über Schüler. Es gibt in der Familie Autorität. Eltern haben Autorität über ihre Kinder. es gibt Autorität in allen Lebensbereichen. Letztlich, wenn du geistlich eingestimmt bist, dann merkst du, dass egal wo du dich befindest, es Levels von Autorität gibt. Ich meine, manchmal heißt es auch, dass du mit jemandem auf der gleichen Ebene bist, das auch zu erkennen. Ich meine, es gibt auch Leute, die sind einfach Freunde, die sind auf deinem Level. Und es gibt Leute, die sind dir anvertraut worden. Es gibt unterschiedliche Levels. Das zu erkennen, ist ein Zeichen geistlicher Reife. So, und es ging jetzt in den letzten Predigten vermehrt darum, wie ordne ich mich Autorität unter. Und das kann ich nur betonen, hört euch die Predigt nochmal an, besorgt euch dieses Buch, betet darüber, macht alles, was ihr tun könnt, damit ihr wirklich in der Lage seid, Autorität anzunehmen, weil es wird euch segnen. Wenn ihr es nicht macht, werdet ihr in ernsthafte Schwierigkeiten kommen, in allen Bereichen, wirklich. Macht das, kann euch das wirklich nur empfehlen. So, die erste Sache, die ich sagen möchte, ist, Ehre ist keine Einbahnstraße. Und darum geht's heute auch so. Ehre ist keine Einbahnstraße. Es geht nicht nur von unten nach oben, es geht auch von oben nach unten. Und ich möchte einsteigen mit einer Mini-Passage aus dem Buch. Das ist auch das Einzige, was ich hieraus vorlese. Das steht ganz am Ende, Seite 259. In diesem Buch hier, ja. Und ich lese. Und da steht: Schließlich sei noch einmal darauf hingewiesen, dass es dem Wesen Gottes nicht entspricht, darauf zu bestehen, geehrt zu werden. Wenn ein Mann eine Predigt über Ehre hört, dann nach Hause kommt und von seiner Frau und seinen Kindern verlangt, dass sie ihn ehren, hat er die Hauptaussage der Predigt nicht verstanden. Das gilt auch für jeden anderen, der eine Position bekleidet, in der er Autorität ausübt. Die Schrift weist uns darauf hin, dass wir durch unser Verhalten dazu beitragen können, dass wir geehrt werden. So, was sagt die Gemeinde dazu? Ihr könnt auch sagen, das stimmt. Ihr seid jetzt, ich will euch jetzt nicht festlegen auf Amen. Ihr könnt auch sagen, so ist es, das stimmt, weil es stimmt. Ja, also jetzt die Predigten, eine Frau soll sich ihrem Mann unterordnen, die ist jetzt nicht für den Mann, damit er hingeht, boah, Frau, hast du gehört, was der Prediger gesagt hat? Und so weiter. Ist einfach so. Und deswegen geht's heute um die andere Richtung. Ich habe im Grunde vier Hauptpunkte. Der erste Hauptpunkt ist Menschen, die uns anvertraut sind. Der zweite: Ehre in der Familie, dass du deine Kinder und deine Frau ehrst. Der dritte Punkt ist, alle Menschen ehren. Und der vierte Punkt heißt, Gott ehren. Das sind so die vier Punkte. Also die ersten drei, da geht es darum, auch wenn wir in der Autoritätsstruktur nach unten gerichtet sind, gerade nach unten gucken, da geht es auch um Ehre. Da redet die Bibel auch von Ehre. Das sind so ist so der erste Kernpunkt in dieser Predigt heute. Gut, also erster Punkt heißt, Menschen, die uns anvertraut sind. Hier ist der erste Punkt. Und es geht um Menschen, die uns anvertraut sind in diesem Punkt. Okay, also wie gesagt, Ehre ist keine Einbahnstraße. Und ehrlich gesagt, wer würde das Königreich Gottes wollen, wenn es nur die Tyrannei des Stärkeren über den Schwächeren wäre? Wenn es nur darum ginge, boah, mach das, du musst das machen, du bist unter mir, du musst machen, was ich dir sage. Wenn Gott so wäre und Leiterschaft so wäre und Gemeinde so wäre, boah, du musst machen, was ich dir sage, und wenn du es nicht machst, gehst du in die Hölle. Wer von euch hätte dann Bock auf das Reich Gottes? Wer würde das Reich Gottes wollen? Keiner. Ich nicht, ehrlich gesagt. Ich würde es nicht wollen. Ich hätte keine Lust auf das Reich Gottes. Wenn Gott so ein Tyrann nur wäre, dann weiß ich auch nicht, ob ich ihm dienen wollte. Ich will ehrlich sein, wenn Gott jetzt nur so ein Tyrann wäre, der sagt, boah, wenn er uns nicht im Gegenzug auch ehren würde. Wisst ihr, wenn er uns nicht erheben würde, wenn er uns nicht vom tiefsten Punkt hochheben würde und uns wieder zu Kindern Gottes machen würde, wenn er nicht den Weg von ganz oben bis ganz unten gegangen wäre, um uns rauszuholen, dann weiß ich nicht, ob ich ihm dienen würde, aber deswegen will ich ihm gerne dienen. Also im Reich Gottes geht's so und so. Es geht in beide Richtungen. Ja, deswegen, die Bibel macht es sehr deutlich, Leiter im Reich Gottes sind immer Diener. Amen. Was der Band oft immer sagt, ich weiß nicht, ob er das diesen Ausdruck geprägt hat selber oder selber übernommen hat, aber er sagt, wir herrschen nicht, sondern er sagt, wir leiten durch Vorbild. Ich meine, es deckt sich auch mit der Bibel. Die Bibel sagt genau diese Sache. Ich könnte jetzt Bibelstelle aus dem Petrusbrief dazu noch liefern, aber als Vorbild leitest du. Wenn du Leiter bist in der Gemeinde, dann leitest du durch dein Vorbild. Anders geht's auch nicht. Es geht nicht anders. Du herrschst nicht über die, die dir anvertraut sind. Du dienst ihnen und leitest durch dein Vorbild. Ist einfach so. Wenn du kein Vorbild bist, dann bist du auch kein Leiter. So ist es. Punkt. Kann man einen Punkt hintersetzen. Ist einfach so. Und es ist wirklich, für jede Predigt, die der Gemeinde gehalten wird, dass sie sich unterordnen soll, findest du in der Bibel auch eine Predigt an Leiter, wie sie einfach ihre Herde gut führen sollen, wie sie lieben sollen, versorgen sollen und so weiter. Das ist einfach so. Wenn du in Autorität bist, dann geht es darum, wirklich als Vorbild in Liebe zu dienen. Ja. Das heißt verschiedene Punkte. Das heißt, auch wenn es nötig ist, zu ermahnen und zu korrigieren. Das sollte man jetzt nicht außen vor lassen, das ist wichtig. Das heißt, das Potenzial zu fördern, einfach was in Menschen da ist. Unterschiedliche Sachen. Also in der Bibel gibt es so eine Stelle, jetzt zwei Bibelstellen. Die erste, das steht beispielsweise in Lukas 12, aber es gibt auch die Parallelstellen in Matthäus und Markus. Jedenfalls steht da redet Jesus über seine Wiederkunft und er sagt, wer ist der kluge und treue Haushalter, den der Herr über seine Dienerschaft setzen wird, damit er ihnen zur rechten Zeit die Speise austeilt? Also die Frage, die Jesus stellt, wer ist der kluge und treue Haushalter, den er über seine Dienerschaft setzt, der zur rechten Zeit die Speise verteilt? Und wer ist das? Wer ist das? Wisst ihr, Petrus fragt dann, sagst du das jetzt nur uns oder allen Menschen? Und da sagt Jesus, Antwort mit dieser Frage, wer ist wohl der kluge und treue Haushalter, der die Speise austeilt? Du bist das im Glauben, wenn du es für dich beanspruchst, wenn du einfach auch treuer, kluger Haushalter bist. Du solltest das sein. Du solltest das sein. Du solltest zur rechten Zeit die Speise austeilen. Und Jesus sagt dann auch, wenn dieser Typ, dieser Haushalter auf einmal meint, boah, Jesus kommt noch lang nicht, ich fange mal an, die unter mir sind, zu schlagen und mich voll zu fressen, dann wird er ein ernsthaftes, sehr schwieriges Urteil auf sich ziehen. Das sagt Jesus. Ja. Zweite Stelle, bevor ich es noch ein bisschen auslege. Johannes sagt zu Petrus ganz am Ende vom Johannesevangelium, da fragt er ihn ja dreimal, liebst du mich? Liebst du mich? Liebst du mich? Und dann sagt er, wenn du mich liebst, weide meine Schafe. Weide meine Schafe. Liebst du mich? Weide meine Schafe. Liebst du Jesus? Weide seine Schafe. Heike, liebst du Jesus? Weide seine Schafe. Dennis, liebst du Jesus? Weide seine Schafe. Liebst du Jesus? Dann weide seine Schafe. Schafe weiden heißt sie weiden, das heißt sie an Orte bringen, wo sie Nahrung finden, wo sie Gras finden, Wasser finden, wo sie Schutz finden. Du sorgst dafür, dass nicht der Wolf kommt und sie frisst. Die Bibel sagt viel über Hirten, in Hesekiel gibt es ein ganzes Kapitel darüber, über gute und schlechte Hirten. Er meinte halt, also auch Jesus redet viel über Hirten, Mietlinge und Hirten, Mietlinge, die rennen weg, wenn der Wolf kommt, Hirten, die sind auch noch da und die kämpfen um die Schafe. Wer bist du? Bist du ein Mietling, der wegrennt, sobald es schwierig wird, oder bist du ein Hirte? Dann weidest du die Schafe, dann beschützt du die auch. Weide die Schafe Gottes. Das rede ich jetzt zu allen Zellleitern beispielsweise. Weide die Herde Gottes, weide sie. Und das heißt nicht irgendwie mit dem Stecken nur draufhauen. Das heißt nicht. Wisst ihr, also in der Predigt habe ich mal eine Anekdote gehört, da ist der Prediger, der war mal in Israel und da sind sie halt so mit dem Bus durch die Gegend gekarrt worden und der Touristenführer meinte halt, in Israel ist es immer so, dass der Hirte mit dem Stab vor der Herde läuft. Der läuft immer vorne weg und die Schafe, die tappeln so hinterher. Und dann kamen sie halt irgendwo, hin, eine Schafherde, und dahinter ein Typen stecken. Und da meinte er, irgendwas stimmt hier nicht. Und meinte dann zu dem, hey, sag mal, du hast doch eben noch gesagt, dass in Israel der Hirte immer vorne läuft mit seinem Stab. Und dann hat der Führer halt nochmal, hingegangen, hat gefragt und meinte, kam zurück und meinte, ja, es ist genauso wie ich dachte, das ist nicht der Hirte, das ist der Metzger. Halleluja. Gut. Also Zellleiter, mit deinem Stab gehst du vorne weg, ja. Du haust nicht hinten drauf. Okay. Gut. Okay, also das heißt, auch das Potenzial fördern, das ist ja was in der Gemeinde hier wirklich super läuft. Also wenn man es vergleicht mit einigen anderen Gemeinden, damit will ich jetzt nicht andere Gemeinden schlecht reden, nur sagen, es ist nicht selbstverständlich. Hier kann sich ja jeder einbringen und hier wird jeder gefördert, der will. Da kann man wirklich auch nur den Bernd für achten. Echt wahr. Also, wenn du hier bist und willst, dann kriegst du Förderung, dann wird dein Potenzial gefördert. Wenn du irgendwie bereit bist, einen Schritt zu machen, hier gibt's ja alles. Super. Es heißt auch zu ermahnen und zu korrigieren, wo es nötig ist. Einfach als Lehrer ist das eine Lektion, die man lernt. Strenge gehört dazu. Wenn du als Lehrer nicht streng bist, dann erstens mal tanzen sie auf der Nase rum und zweitens verachten sie dich. Das ist einfach die logische Konsequenz. Strenge gehört schon dazu. Du musst auch Verbindlichkeit ausstrahlen. Weißt du, du kannst nicht alles durchgehen lassen und sagen, ja, ist nicht schlimm, ist okay. Wenn es schlimm ist, dann sagst du halt einfach, das ist nicht in Ordnung. So und so, das ist nicht in Ordnung. Das muss man schon benennen. Und manchmal gibt's halt auch Konfrontationen. Das gehört auch zur Ehre. Weißt du, du sagst jemandem sowas, ja. Also ich meine, wenn jetzt jemand irgendwie Schmutz im Gesicht hat, dann lässt du den auch nicht irgendwie 2 Stunden durch die Gegend rennen, sondern du sagst ihm, hey, guck mal, nimm mal ein Taschentuch, mach das mal weg. Weißt du, damit verunehrst du ihn ja nicht. Du verunehrst ihn ja, wenn er weiter damit rumrennt. Oder wenn er so ein Schild hat, schlag mich. Das ist jetzt vielleicht kein gutes Beispiel, aber dann würdest du ja auch sagen, hey, warte mal, das muss weg da. Und so ist es ja auch, wenn jemand einfach gravierend falsch liegt und echt ein Problem hat, dann sagst du ihm das doch. Dann kannst du nicht sagen, boah, vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. Dann muss es einfach benannt werden. Ja. Gut, wie hieß Punkt 1? Sehr gut. Die Leute, die das jetzt gesagt haben, haben mitgeschrieben, oder? Ja. Da besteht ein Zusammenhang scheinbar. Aber zugegeben, ich schreibe auch eigentlich fast nie mit. Gut, also Punkt 1, Menschen, die uns anvertraut sind. Also es geht darum, auch Menschen zu ehren, die dir anvertraut sind. Das ist der erste Punkt. Dir sind Menschen anvertraut, dann ehrst du die. Dann verachtest du die nicht, du achtest die. Du versuchst sie nicht runterzudrücken mit deinem Stiefel, sondern du erhebst sie. Du versuchst ihnen weiterzuhelfen, dass sie weiterkommen als du. Das ist dein Ziel. Du bist Diener, du bist Vorbild. Okay, zweiter Hauptpunkt heißt Ehre in der Familie. Mein zweiter Hauptpunkt heißt wie, Marga? Ich glaube, die Marga hat nicht zugehört. Aber ist nicht schlimm. Marga, ich will dich jetzt nicht irgendwie, sorry. Sigi, wie heißt der zweite Punkt? So ist es. Es wäre 2 Sigis, 2 auf einmal. 2 zum selben Preis. Das hat gut funktioniert. Okay, Ehre in der Familie. Und dieser Punkt hat 2 Unterpunkte. Die Ehefrau und die Kinder ehren. Also in der Familie. Als Mann ehrst du deine Ehefrau und ehrst du deine Kinder. Und natürlich auch als Mutter ehrst du deine Kinder. Okay. Jetzt erstmal über Kinder so ein paar Takte. Ich habe 2 Kinder, einen 1-jährigen Sohn Noah, der befindet sich hinten im Stillraum mit meiner Frau. Und einen 4-jährigen Sohn Elias, der befindet sich unten im Kinderdienst. 2 Kinder. Elias und Noah. Ich frage jetzt nicht, wie meine Kinder heißen. Okay. Das erste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, wie ehrst du deine Kinder, wie ehrst du deine Ehefrau? Ein Punkt, der mir einfach wichtig ist, mir persönlich, wenn du einen Fehler gemacht hast, entschuldige dich aufrichtig und von Herzen. Das ist eine Sache, wo ich wirklich sagen kann, das praktiziere ich auch in der Schule. Wenn ich mal einen Fehler gemacht habe und wirklich daneben gelegen habe, dann entschuldige ich mich. Auch bei meinen Schülern habe ich jetzt auch kein Problem, mich vor die Klasse hinzustellen und zu sagen, ich habe es einfach falsch gemacht. Und in meiner Familie ist es genauso. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann versuche ich mich zu entschuldigen, sobald ich es erkenne. Auch bei meinen Kindern. Ich habe mich auch schon bei meinem 4-jährigen Sohn entschuldigt. Einfach in Situationen, wo ich sagen musste, boah, ich habe mich gerade nicht vorbildlich verhalten. Oder ich bin gerade irgendwie sauer geworden über das Maß hinaus. Entschuldige bitte. Das mache ich und das sollte man meiner Meinung nach machen. Ich denke, das ist ganz wichtig, einfach zu sagen, boah, ich bin nicht hier, ich habe nicht die Wahrheit gepachtet, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Die Wahrheit steht über mir. Entschuldige bitte. Das ist eine Form von Ehre, meiner Meinung nach. So, jetzt trinke ich einen Schluck. Okay. Zweite Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, ist, hör deinen Kindern zu. Verachte das, was deine Kinder sagen, nicht als Kindergeschwätz. Nicht nur, bah, die plappern. Ja, lass ihn plappern, den Kleinen. Lass ihn mal reden. Das interessiert eh keinen. Denk besser nicht so. Denk besser nicht so. Hör auf deine Kinder. Hör auf deine Kinder. Die Predigt heißt ja Lohn der Ehre. Das hat einen Lohn, wenn du deine Kinder auf diese Weise ehrst. Nämlich, wenn du mal alt bist, dann hören sie dir auch immer noch zu. Dann hören die zu, was Papa zu sagen hat, auch wenn der 70 ist. Dann sagen die nicht, boah, ist doch egal, was der Alte sagt. Lass den mal schwätzen. So ist es nämlich, wenn du auf deine Kinder nicht gehört hast. Du bekommst schon Lohn für das, was du machst. Wenn du deine Kinder ehrst, indem du ihnen zuhörst, dann bekommst du Lohn, dass sie dir später auch zuhören. Ehre sei Gott. Amen. Ja, ich meine, natürlich, wenn er jetzt zum 100. Mal warum fragt, der Elias, dann antworte ich vielleicht auch nicht mehr. Wenn ich ihm die Frage schon 3 Mal beantwortet habe, dann beantworte ich sie nicht noch ein 4. Mal auf dieselbe Weise. Wenn ich merke, es ist Interesse, sondern einfach nur, meine Kinder fragen halt ständig. Kennt ihr das? Also manchmal ist dann auch Schicht, dann sage ich, jetzt habe ich es dir dreimal erklärt, vergiss es. Oder ich sag's nicht nochmal, du hast genau gehört, was ich gesagt habe. Also, versteht schon. Gut, ein weiterer Punkt, bezieh deine Kinder in dein Leben mit ein. Wenn du was machst, versuch sie mit einzubeziehen. Wenn ich oben jetzt am Speicher in den Ferien was am Arbeiten bin, ist der Elias oft dabei. Darf jetzt nicht mit meiner Kreissäge rumwerkeln oder der Flex, aber zumindest jetzt mit einem Hammer darf er mal oder auch mal mit dem Akkuschrauber. Den darf er auch mal haben. Das ist schon okay, weißt du, bezieh deine Kinder mit ein in das, was du machst. Und dann das Gleiche, was eben gesagt wurde, gilt auch hier. Ein Punkt von Ehre, und das kannst du einfach nicht wegschneiden. Wenn du deine Kinder liebst und ehren willst, dann musst du sie disziplinieren. Das lasse ich jetzt einfach mal so im Raum hier stehen, und da kann ich nur einen Punkt hintersetzen. Das kann man nicht irgendwie relativieren. Wenn du deine Kinder liebst, dann musst du sie disziplinieren. Die Bibel ist in diesem Punkt 100% eindeutig. 100%. Gott sagt, wer die Rute nicht einsetzt, hasst seine Kinder. Wer seine Kinder liebt, züchtigt sie bei Zeiten. Die Rute heißt jetzt nicht unbedingt immer der Stock. Ich habe meine Kinder noch nie mit dem Stock geschlagen. Ich habe jetzt auch nicht vor, es zu machen. Für mich heißt die Rute, der Stock ist schon auch ein Symbol halt für verschiedene Dinge. Die Bibel redet von Zucht, von Ermahnung und so weiter. Ich meine natürlich, der erste Schritt ist immer, du redest mit deinem Kind. Also das sollte es immer sein. Also wenn da die Reihenfolge vertauscht ist, dann liegt, denke ich, auch was schief. Da müsstest du auch mal gucken. Das erste ist, du redest immer. Oder du sagst halt deinem Kind, bis hierhin und nicht weiter, so geht's nicht. Halt einfach eine Grenze setzen. Hier ist Schicht. Und dann gibt's aber auch die Zeiten, wo mein Sohn auch mal was auf die Finger bekommt. Einfach, wenn ich merke, er ist unverschämt. Oder er will einfach die Grenze überschreiten. Dann kriegt er schon mal was auf die Finger. Ungefähr 2/3 der Fälle sind bisher aufgetaucht, wenn wir bei meinen Großeltern waren, bei meiner Oma. Weil ich meine, ihr wisst das, Großeltern sind nicht mehr dazu da, die Erziehung zu machen. Die sind eher dazu da, ihre Kinder zu verwöhnen und so. Ist ja auch okay. Also es ist dann seine Urgroßmutter. Und die setzt halt nicht mehr so viele Grenzen. Ein paar schon, aber ja, er denkt dann halt, oder er hat in der Vergangenheit öfter mal gedacht, ihr auf der Nase rumzutanzen. Und das hat mich dann richtig sauer gemacht, dass ich dachte, sag mal, Kleiner, du redest hier mit meiner Großmutter. Du weißt überhaupt nicht, was sie in ihrem Leben für uns gemacht hat, und du denkst, du wärst hier der Chef im Ring. Da kriegt er schon mal wirklich was auf die Finger, weil mich das sauer macht. Ja. Und zweimal hat er den Hintern versohlt bekommen, und das waren beides mal Situationen, wo er halt einfach sich entschieden hat, mal zur Nachbarin zu gehen oder zu meiner Großmutter, ohne vorher Bescheid zu sagen. Und wir gucken dann im ganzen Haus, wo ist der Elias, nicht gefunden, und dann, oh Wunder, oh, er ist mal zur Nachbarin gegangen. Da hat er von mir den Hintern versohlt bekommen, weil es einfach nicht geht. So, das eine Mal war kurz danach, bin ich mit ihm eine Woche nach England gefahren, und wir waren dann in London. Ich wusste halt, weißt du, ich meine, in London kann er sowas ja nicht bringen. Boah, ich gehe mal um die Ecke. Also, gewisse Dinge müssen einfach klar sein. Da war es mir einfach wichtig, ihm zu zeigen, das hier ist mir sehr wichtig. Du verlässt nicht das Haus irgendwo hin, ohne Bescheid zu sagen. Weil, es kann ja sonst was sein. Ja. Gut, also so sieht das bei mir aus mit der Route. Also in aller Regel rede ich mit meinen Kindern, aber du musst halt klare Grenzen setzen. Als Lehrer ist das eine Lektion, wie gesagt, die ich auch lerne. Ich habe da auch noch Luft nach oben. Ich meine, meine Schüler tanzen mir jetzt nicht auf der Nase rum, aber es gibt noch viel Luft nach oben auch. Es ist halt auch einfach, wenn ihr mal vor einer Klasse gestanden habt, dann wisst ihr, was das für ein Job ist. Ich denke, die meisten, die sagen, boah, Lehrer, 6 Wochen frei im Sommer und mittags zu Hause und viel Kohle und keine Arbeit. Stellt euch mal eine Woche vor eine Klasse und dann reden wir nochmal. Also es ist schon ein Job, wirklich. Es kann ein Knochenjob sein. Ja, und da merkst du einfach, weißt du, du musst Grenzen setzen. Wenn du deine Kinder, deine Schüler achtest, dann musst du denen Grenzen setzen. Und ehrlich gesagt, Schüler respektieren strenge Lehrer. Also wenn die natürlich gleichzeitig noch menschlich sind. Also natürlich gibt's jetzt auch die knallharten Knochen so, die aber auch überhaupt keine Spur von Menschlichkeit zeigen, kein Interesse und so. Dass die jetzt keinen Respekt bekommen, großen, richtig tiefen, ist, denke ich, auch klar. Aber es muss halt ausgewogen sein. Aber Strenge ist so nötig in der Familie. Und das ist auch eine Form von Ehre. Wenn du deinen Kindern keine Grenzen setzt, dann ehrst du sie nicht. Es sind einfach lauter Probleme vorprogrammiert. Du lässt sie sehenden Auges in ihre Verderben rennen. Du bist einfach feige, wenn du das machst. Du scheust die Konfrontation, du bist zu schwach, zu feige, und deine Kinder müssen es ausbaden. Schäm dich, wenn du so denkst. wer immer das jetzt hört. Ja, Gott selber sagt über sich, Gott züchtigt jeden Sohn, den er liebt. Kennt ihr diese Stelle? Gott züchtigt jeden Sohn, den er annimmt, den er liebt. Und jede Tochter. Er züchtigt sie, weil er sie liebt. Weil Gott nicht möchte, dass wir in unser Verderben rennen. Er möchte ja, dass wir leben. Und darum züchtigt er uns, um zu zeigen, hier ist echt die Grenze, Junge. Das geht so nicht. Und Gott sei Dank dafür. Gott sei Dank, ich meine, wo wären wir denn? Die Liebe Gottes zieht uns. Mich hat die Liebe Gottes, zieht mich zu Jesus. Aber wenn ich nicht die Grenzen gezeigt bekommen würde, ich würde doch alles machen. Das Fleisch ist doch so. Wisst ihr? Wenn das Fleisch irgendwie Raum hat, boah, ja, ich habe Freiheit, dann versuchst du doch erstmal es auszutesten. So lernen wir doch. Auch als Christen noch. Ehrlich gesagt. Du lernst doch durch die Züchtigung. Du lernst doch durch Schmerzen. Ist ja heute nicht populär in unserer Zeit, aber du lernst durch Schmerzen über Jesus selbst, über Jesus. Jesus, sagt die Bibel, er lernte durch das, was er litt, den Gehorsam. Ist das nicht eine erstaunliche Bibelstelle? Jesus, der nie gesündigt hat, lernte durch das, was er litt, Gehorsam. Wenn Jesus gelitten hat und Schmerzen ausgehalten hat, um Gehorsam zu lernen, um Gehorsam positiv zu lernen, was sagt das wohl über unser Leben? Die Schmerzen und die unangenehmen Sachen sind teilweise sehr wohl nötig, damit du Gehorsam lernst. Ja, also deswegen. Ehre in der Familie heißt auch, Kinder zu disziplinieren, weil es ein Ausdruck Liebe ist. Ich meine, man macht es natürlich nicht irgendwie, um seine Wut auszulassen, dann ist es falsch. Ich weiß beispielsweise, meine Mutter hat uns öfter mal eine verpasst, also es ist jetzt auch nicht ständig passiert, die hat uns jetzt auch nicht ständig geschlagen, aber es gab schon mal welche auf die Finger. Es kann auch sein, dass ich mal eine Ohrfeige bekommen habe oder zwei, aber ich habe auch keine Erinnerung mehr, es ist einfach verblasst und ich weiß auch, wir hatten es verdient. Ich weiß im Nachhinein, es war gut, immer wenn sie das gemacht hat, wir hatten es auch verdient, wir haben wirklich unsere Grenzen überreizt und es war einfach die logische Konsequenz. Mein Vater hat mich nie irgendwie geschlagen, außer einmal mit einem Kochlöffel. Und das ist mir so hängen geblieben, weil ich einfach, er hat seine Wut an mir ausgelassen. Und das ist mir hängen geblieben. Das andere, meine Mutter, sagen wir mal, die hat mir 100 Mal einen auf die Finger gegeben, ich habe keine Erinnerung mehr daran. Ich weiß auch, es war gut, aber das eine Mal, wo mein Vater mich so aus seinem Zorn heraus so gezüchtigt hat, das ist mir sehr stark hängen geblieben. Deswegen, du ehrst deine Kinder natürlich auch, indem du nicht deine Wut an ihnen auslässt. Das sollte man dazu sagen. Wenn hier von der Rute die Rede ist, dann meinst du nicht das. Auf alle Fälle. Also nimm dir auch das zu Herzen, wenn das irgendwie dich betrifft. Ja, also Disziplin. Disziplinieren. Gut. Im Psalm 127, da geht es ja auch um Kinder. Und da sagt die Bibel im Grunde so als Bild, Kinder sind wie Pfeile im Köcher eines Helden. Das ist doch ein ziemlich cooles Bild. Und was macht man mit Pfeilen? Wohin? Ins Ziel. Du schießt mit denen ins Ziel. Was musst du machen, damit der Pfeil das Ziel erreicht? Sehr gut, zielen. Und was noch? Loslassen. Also was machst du mit deinen Pfeilen? Du zielst sie und du lässt sie los. Du zielst sie und du lässt sie los. Und dann gehen sie genau ins Schwarze. Was machst du mit deinen Kindern? Du zielst sie auf das richtige Ziel aus. Und dann zum richtigen Zeitpunkt lässt du sie los. Und dann treffen sie genau ins Schwarze mit ihrem Leben. Das ist ja die Idee, dass deine Kinder genau das Schwarze treffen in ihrem Leben. Dass sie genau das erreichen, was Gott von ihnen will. Genau ihre Bestimmung erreichen. Und dazu musst du sie zielen. Das kann auch schon anstrengend sein, den Bogen zu spannen. Das kann auch mal, da musst du schon Stärke vorhaben. Und halt auch richtig zielen. Und dann irgendwann musst du auch loslassen. Ja. Das spricht eigentlich für sich, denke ich. Das heißt halt auch loslassen. Das heißt auch Verantwortung übergeben an deine Kinder und zur gegebenen Zeit sagst du einfach, okay, jetzt musst du mal machen. Jetzt ist dein Leben. Ich bin immer noch da, gebe dir Rat und alles, Hilfe, ich bin immer da, aber es ist jetzt, du bist jetzt dran. Du musst loslassen. Auch schon als kleine Kinder, da ist meine Frau ganz gut drin. Der Elias macht halt auch verschiedene Sachen. Ich meine, der holt, wenn neu Saft gebraucht wird, holt er den von unten. Verschiedene Sachen einfach. Der macht dann, ich meine, er muss auch selber aufräumen und so weiter, wenn er mit Lego gespielt hat im Wohnzimmer. Weißt du, verschiedene Sachen musst du auch einfach delegieren, dass dein Kind auch mal was macht. Und auch mal selber was macht. Letzte Woche waren wir bei Osters und waren auf dem Spielplatz. Das war ziemlich cool. Da ist mein Sohn, war so ein Spielgerüst und so ein Sandkasten unten. Osterskinder sind halt runtergesprungen und das waren, sagen wir mal, so eine Höhe, so etwas über 2 Meter. Und mein Sohn ist dann auch, wollte dann auch, dann habe ich ihn 3-4 Mal gefangen und dann am Ende ist er halt auch alleine mal in den Kasten runtergesprungen. Von 2 Meter. Da war ich auch stolz, dachte ich, boah, klasse, er hat's gepackt. Ich kann mich fast gar nicht mit gerechnet, aber er hat's wirklich geschafft und ist 2 Meter in diesen Sandkasten runtergesprungen. Ich meine, wenn man sich überlegt, der ist 1 Meter groß, das wäre wie wenn ich aus 3-4 Meter Höhe springen würde, da würde ich schon mal nachdenken. Aber wisst ihr, ich war richtig stolz, so, boah, genial. Ja, mein Junge. Das ist schon, weißt du, lass deine Kinder auch mal Risiken eingehen, kontrolliert natürlich. Du musst sie halt auch belehren, Risiken einschätzen zu können, aber die müssen halt auch mal Risiken eingehen. Okay. Letztlich ist es so, deine Kinder sollten in ihrem Leben ja weiterkommen als du. Das sollte dein Bestreben sein. Sie stehen auf deinen Schultern, auf der Grundlage dessen, was du bist. Dann sollten sie einen Vorsprung haben in ihrem Leben. Und dein Ziel sollte es sein, dass sie weiterkommen als du. Weißt du, nicht, dass du sie zurückhältst, sondern du solltest gucken, wie kann ich sie fördern. Also deine Kinder müssen jetzt auch nicht deine verpassten Träume ausleben, aber sie sollten in ihrem Leben ja schon, dein Bestreben sollte sein, dass deine Kinder erfolgreich sind. Dass du alles tun kannst, um sie zu fördern. Das ist Ehre. Deinen Kindern gegenüber, dass sie ihr Potenzial ausleben, das, was Gott in sie reingelegt hat. Ja. Ein Zitat aus so einem Film, das hat Abraham Lincoln mal gesagt, der meinte, no one stands so tall as when he stoops down to help a little child. Keiner ist so hoch, so groß, wie wenn er sich runterbückt und einem kleinen Kind hilft. Weißt du, die Ehre, die du deinen Kindern gibst, das macht dich wirklich groß. Wenn du wirklich auf Kinder eingehst, auf deine Kinder auch eingehst, auf deine eigenen und auf andere Kinder, das macht dich groß. Das kannst du nur machen, wenn du ein großes Herz hast. Kinder brauchen deine Hilfe, wirklich. Sie können ja ohne dich gar nicht, sie brauchen dich ja. Okay, also das waren die Kinder. Ist jetzt Bescheid, jetzt gehen wir zur Frau. Nachdem wir über die Kinder Bescheid wissen, jetzt zur Frau. In der Familie heißt es also, du ehrst deine Kinder wirklich. Sie brauchen deine Ehre, nicht deine Verachtung. Und genauso als Mann ehre deine Ehefrau. Ich habe hier Folgendes aufgeschrieben, das lese ich einfach mal vor. Höre sehr genau auf das, was deine Ehefrau zu sagen hat. Sie ist dein wichtigster menschlicher Ratgeber, den Gott dir gegeben hat. Du lebst in Jüngerschaft zu ihr genauso wie sie zu dir. Als Ehemann, das kann man eigentlich fast auch nicht überbetonen. Also man kann es überbetonen, aber man muss es sehr betonen. Achte auf das, was deine Frau sagt. Du wirst keinen wichtigeren Ratgeber in deinem Leben finden. Selbst dein Pastor ist nicht wichtiger als deine Frau. Deine Frau ist der erste Ratgeber, den Gott dir wirklich gegeben hat. Die Bibel sagt dir, die zwei werden ein Fleisch sein, nur zusammen seid ihr komplett. Und ich kann das in meinem Leben auch bestätigen. So oft hat Gott durch meine Frau zu mir gesprochen, Bestätigung oder auch Korrigierung. Und wenn ich mal Entscheidungen ohne meine Frau getroffen habe und dann später mit ihr geredet habe, habe ich gedacht, boah, wir hätten doch erst nochmal reden sollen, du hast eigentlich recht. Achte drauf. Natürlich kommt Gott zuerst, aber deine Frau ist extrem wichtig als Ratgeber. Das heißt Ehren. Zweite Sache, finde die Wünsche deiner Ehefrau raus und versuche diese zu erfüllen. Das ist auch eine Form von Ehre. Finde einfach die Wünsche raus, die deine Frau hat und versuch sie zu erfüllen. Und das ist auch ein Prozess, weißt du, du vom guten Ehemann bist du zum sehr guten Ehemann. Und das erfordert Arbeit, Hingabe, Fleiß, rauszufinden, was sie will und es dann auch umzusetzen. Es sind ja auch, manchmal sind es vielleicht nicht Sachen, die dir einfach fallen. Oder manchmal kostet es was. Also die eine Sache, wo ich weiß, dass es meiner Frau sehr wichtig ist, ist halt, dass sie ein bisschen Hilfe mit den Kindern bekommt, wenn es so Essenszeit ist und Schlafengehenszeit. Also es wird auch immer wichtiger, merke ich. Und da versuche ich mich auch einzubringen. Und das ist jetzt gerade so, wenn Schulzeit ist, gar nicht immer so leicht für mich, weil ich entweder am Schreibtisch sitze oder weiß, boah, ich muss mich gleich an den Schreibtisch setzen. Da habe ich dann auch nicht immer so, gerade was ich denke, genial, ja, lass mich helfen, lass mich mal gerade ein bisschen mit dem Noah durch die Wohnung laufen. Aber ich versuche es mehr und mehr zu machen, weil ich einfach weiß, es ist Ehre für meine Ehefrau und es wird letztlich auch als Segen auf mich zurückkommen. Und so, es ist deine Frau, ich kenne deine Frau nicht, du solltest deine Frau kennen. Deswegen finde raus, was deine Frau will und versuche es zu erfüllen. Werde von einem guten Mann zum sehr guten Ehemann, zum super Ehemann, der ein Vorbild ist. Ja, das ist Ehre. So, jetzt eine Frage, Mann. Mann, ich rede jetzt zu euch Männern. Ja, also es ist jetzt ein bisschen Diskriminierung. Ich spreche jetzt nur die Hälfte der Versammlung an. Also Mann, du willst, dass Gott deine Gebete hört? Fragezeichen. Willst du, dass deine Gebete erhört werden? Bernd Senior? Gut, ich gebe dir jetzt eine Antwort. Dann behandle deine Frau ordentlich. Die Bibel sagt über Mann und Frau, ihr gemeinsames Gebet wird nicht verhindert werden. Oder ich kenne diese Bibelstelle, ich weiß nicht genau, wo die Bibelstelle steht. Sie ist hier auch drin und ich könnte sie in einer Minute raussuchen, in einer halben Minute, aber ich will nicht. Jedenfalls, das steht letztlich im Zusammenhang, wenn ihr eins seid, wenn ihr zusammensteht und du deine Frau ehrst, dann werden eure Gebete auch nicht behindert. Aber wenn du deine Frau nicht ordentlich behandelst und sie unterbutterst, dann wird Gott deine Gebete nicht hören in bestimmten Bereichen. Dann ist es einfach so, du betest, du hast vielleicht eine Not und dein Gebet dringt nicht mal zum Himmelsthron. Irgendwo, ich weiß nicht, wie da die Situation ist, vielleicht irgendwo hat dann irgendwo ein Dämon Rechte und der macht eine Tür zu und Gott sagt dann auch, ich kann nichts machen. Also, du willst, dass Gott deine Gebete hört, dann behandle deine Frau ordentlich. Zweite Frage, Mann. Du willst geistliche Autorität? Herr Usinger? Gut. Manfred, du willst geistliche Autorität von Gott? So, jetzt die Antwort. Setze deine Frau für ihren geistlichen Dienst frei. Wenn du geistliche Autorität willst als Mann, dann tu, was du tun kannst, damit deine Frau in ihrem geistlichen Dienst freigesetzt wird und aufblüht. Es wird dich segnen. Ihr seht's bei mir, letzte Woche war ich im Stillraum, ihr habt mich nicht gesehen mit dem Noah, wir hatten eine gute Zeit. Ich habe mich darum gekümmert und voilà, heute predige ich. Schon gut. Ja, es ist wirklich so. Wenn du deine Frau segnest, dass sie das tun kann, was Gott von ihr möchte, dann wird Gott dir auch Autorität verleihen. Ist einfach eine Wahrheit, ist ein Fakt. Ja. Deine Frau ist ein wichtiger Bestandteil im Reich Gottes, sie ist auch so ein lebendiger Stein. Gott hat eine Berufung für sie. Und als Mann, ehre deine Frau, tu, was du tun kannst, damit sie ihre Berufung erfüllen kann. Das ist ein Rat jetzt an alle Männer, wenn du selber geistlich Autorität haben willst von Gott, mach das. Und wenn du deine Gebete erhört haben willst, wirklich behandle deine Frau ordentlich, sonst wird Gott deine Gebete möglicherweise nicht mehr empfangen. Und das ist eine ganz miese Situation, wenn du in einem Problem steckst und dir Gott nicht helfen wird. Ganz mies. Sehr mies. So, das zusammen war Punkt 2. Was war Punkt 2, Silas? Erika, du hast recht. Auch Lehrerin. Also Punkt 2, Ehre in der Familie. Und da geht es um Kinder und Ehefrau. Punkt 1 war? Punkt 2, Ehre in der Familie. Punkt 3, Ehre alle Menschen. Gut, Heiko Hoffmann, Punkt 3 heißt? So ist es. Okay. Punkt 2 war jetzt der längste Punkt, Punkt 3 und 4 sind nicht ganz so lang. Also ihr könnt euch entspannen. Wir kommen noch rechtzeitig zum Mittagessen. Ich mache um 12, machen wir Schluss. Aber jetzt seid ihr hier. Und ich habe das Mikrofon und ihr müsst mir zuhören. So. Gut. Das heißt, ich kann euch noch ein bisschen zupredigen. Und zwar mit Ehre für alle Menschen. Gut, eine Bibelstelle, das ist im Moment so eine von den Bibelstellen, die ich total klasse finde. Im 1. Petrus 2,17 steht im Grunde das, was auch der Titel von Teil 3 ist. In 1. Petrus 2,17 steht, erweist jedem Menschen Ehre. Anders formuliert, respektiere jeden Menschen. Achte jeden Menschen. Respektiere jeden Menschen. Ich weiß, das hatte ich in meiner nächsten Predigt auch schon vor einem Jahr. Genau die Bibelstelle. Respektiere jeden Menschen. Das zeigt einem gleich, in welche Richtung das mit der Ehre geht. Es geht um Lebensstil. Es geht darum, dass du mehr und mehr durch Gott verändert wirst, sodass du bereit bist und in der Lage bist und fähig und willens, jeden Menschen zu ehren. Und das ist letztlich auch, wo Gott uns hinhaben will, dass du jeden Menschen ehrst. Was heißt das? Das heißt, andere Menschen sollten idealerweise nicht bloß Nebengeräusche für dich sein, auf dem Weg, deine Ziele zu erreichen. Wisst ihr, die ganzen Menschen um dich herum, das sollten nicht nur so Nebengeräusche sein. Du willst deinen Weg gehen, dein Ziel, als Mann gerade, du hast dein Ziel vor Augen, das will ich. Ich will jetzt zum Obi und das kaufen. Aber da sind noch Menschen um dich herum, die sollten nicht Nebengeräusche sein, weil die sind wichtig. So wichtig, dass das Blut Jesu geflossen ist. Für die ist das Kreuz aufgestellt worden, für jeden dieser Menschen. Deswegen, es geht um diese Menschen. Es geht um Menschen. Es geht um Menschen. Also auch wenn du an der Kasse bist, die Frau ist nicht nur die Frau, die deine Ware halt irgendwie über das komische Ding drüber rutscht. Scanner heißt das auf Neudeutsch. Ja. Die ist ein Mensch, weißt du? Kannst du auch mal als Mensch wahrnehmen, das wäre eine Form von Ehre. Dass du vielleicht auch mal fragst, boah, wie sieht's denn aus und bald Feierabend, wie geht's so? Dass du einfach mal ein paar Worte wechselst. Ehren heißt, Trinkgelder zu geben. Das ist eine Sache, die ich mache. Ich gebe Trinkgelder und auch großzügig in aller Regel. Das versuche ich schon zu machen, weil es gut und richtig ist. Ich meine, wie armselig wäre das? Du bist im Restaurant, dein Tisch sieht nachher aus wie Sau, überall Müll. Und am Ende liegen 10 Cent und ein Traktat auf dem Tisch. Das wäre jetzt so die Albtraumvorstellung. Besser ist es, ein reichliches Trinkgeld zu geben, weil dann denken die, boah, vielleicht ist da was dran an dem Christsein. Gib Trinkgelder, höre zu, stelle Fragen, sei ehrlich interessiert. Und das ehrlich ist halt auch ein Schlüssel, wenn die Leute jetzt merken, du probierst einfach nur was aus, du machst nur eine Masche oder so, das wird jeden abtören. Ich meine, wer hat da schon Bock drauf, irgendwie, dass du nur Nummer 20 auf der Bekehrungsliste bist, die abgearbeitet wird. Es würde doch jeden abtören. Also auch selber, da hätte doch keiner Bock drauf. Also es geht darum, wirklich ehrlich interessiert zu sein an Menschen. Das ist was man letztlich nicht produzieren kann, aber wo man drin wachsen kann, durch Gottes Gnade. Das ist, denke ich, für uns alle ein Prozess. Ich meine, es gibt auch unterschiedliche Persönlichkeitstypen. Ich bin auch eher von meinem Wesen her zurückgezogen, so in mich gekehrt. Und mir fällt es jetzt so von der Natur aus nicht so leicht, auf Menschen zuzugehen wie anderen. Aber auch ich bin schon gewachsen und bin am Wachsen. Andere Menschen sind vielleicht herzlicher von Natur aus und kümmern sich schon, haben so diesen Mutterinstinkt oder so. Und für die ist es vielleicht einfacher, aber wir alle, wir brauchen Hilfe von Gott und wir können wachsen. Ja. Okay, letztlich, irgendwas, was du dem unbedeutendsten Menschen da draußen tust, das sagt die Bibel und das ist auch eine Realität, das tust du Jesus. Was du irgendeinem Menschen da draußen tust, das tust du Jesus. Wenn du einen Menschen einfach übersiehst oder verachtest, das tust du Jesus. Wenn du einen Menschen segnest oder ehrst, obwohl er dir nichts bringt, obwohl du keinen Gewinn von ihm hast, obwohl es vielleicht nicht mal angenehm ist, mit ihm Zeit zu verbringen und dich was kostet, das tust du Jesus. Das müssen wir uns vor Augen führen. Ich muss mir das vor Augen führen. Es ist einfach eine Realität. Wir tun das Jesus. Und das sollte uns im besten Fall eine heilige Ehrfurcht und ein großes Verlangen geben, das wirklich zu tun. Ja, es heißt, Ehren heißt jeden Menschen respektieren, auch wenn er anders ist. Auch wenn dieser Mensch anders ist und sogar wenn er in Sünde lebt. Ich weiß, in meiner letzten Predigt habe ich das gesagt, wisst ihr, Homosexualität ist eine Sünde, das sagt die Bibel deutlich, aber du musst den Homosexuellen jetzt nicht irgendwie als, wie sagt man, also du musst den nicht als das Problem ansehen irgendwie. Ich meine, der hat ein Problem vielleicht, aber du sollst ihn respektieren als Menschen. Jeder Mensch verdient es, respektiert und geachtet zu werden, egal wo er drin steckt. Ja, jeden Menschen respektieren. Ehren heißt hier nicht, dass du alles gutheißen musst, du musst nicht um den grünen Brei rumreden und nicht sagen, ja, ist alles okay, was ihr macht. Wenn was nicht okay ist, kannst du das sagen, aber du kannst trotzdem Respekt haben, kannst trotzdem Ehre erweisen. Ja. Also alle Menschen respektieren. Es ist ein Weg, es ist ein Prozess. Wir brauchen Jesus, wir brauchen Gnade, können es aber machen. Noch eine Fußnote hierzu. Es gibt Menschen, Die Bibel nennt diese Menschen Narren. Die bedürfen einer besonderen Behandlung. Es ist einfach so, wenn du willst sie noch bestärken in ihrer Torheit, wenn du die jetzt ehrst. Das gibt's. Ich meine, du kannst jetzt nicht rumrennen und jeden, das ist ein Narr, den grüße ich nicht. Der glaubt nicht an Gott. Nee, den respektiere ich nicht. Das nicht, aber mir würde jetzt auch ehrlich gesagt nur ein Fall einfallen gerade. Also ich kenne einen Menschen, also will ich es gar nicht sagen, wer es ist, ihr würdet ihn eh nicht kennen, aber ein Bekannter vom Verwandten. So will ich es mal eingrenzen. Dem Mann gebe ich nicht die Hand. Oder es kam auch noch in der Fall, aber ich würde ihm nicht die Hand geben, weil er einfach einen ganz üblen Charakter hat. Er ist einfach ein ganz übler Typ. Irgendwie ein ganz übler Typ. Also, und damit, ihr wisst natürlich, auch die üblen Typen kann Gott retten. Das will ich jetzt gar nicht sagen. Aber ich weiß einfach, ich würde ihn bestärken in seiner Haltung, wenn ich ihm noch Ehre zeigen würde. Ich sage halt einfach, also ich bin distanziert und ich gebe ihm halt auch nicht so viel jetzt irgendwie Ehre. Ja, klasse, was du machst. Oh, schön, dass du da bist. Ich freue mich nicht, dass der im Haus ist von meinem Verwandten da. Ich würde es lieber sehen, er wäre nicht da, weil er einfach ein schlechter Einfluss ist. Ja, ich meine, ich habe dem auch schon das Evangelium mal irgendwann vor ein paar Jahren erzählt und so. Das macht man natürlich, aber es gibt Menschen, da würde es nichts bringen, wenn du die groß ehrst. Im Gegenteil, es wäre eher kontraproduktiv. Und das ist jetzt, wie gesagt, es ist jetzt die Fußnote und es sollte auch in diesem Bereich eher die Fußnote sein. Das ist vielleicht von 1000 Menschen einer oder so. Vielleicht weiß nicht, wie das Verhältnis ist. Aber es kann den Fall geben. Es gibt wirklich Leute, ja, das sind wirklich nur eine Handvoll. Jetzt auch in meinen 10 Jahren als Christ gab es 2 Personen eigentlich, wo ich sagen würde, die waren echt voll daneben, voll falsch und die würde ich sehr stark mit Vorsicht genießen. Es gibt einfach Menschen. Es gibt einfach Menschen, da sollst du auch dann distanziert sein. Da kann halt auch dieser Punkt Ehren heißen. Jetzt nicht die übertriebenen Ehrerweisungen. Also wie gesagt, in Sprüchen gibt es die entsprechenden Bibelstellen, da sagt Gott, dass Ehre passt einfach nicht zum Narren. Und dann kommen ein paar Beispiele, ich weiß nicht, wie Schnee in der Erntezeit oder so und noch irgendwas und das, so wäre Ehre zum Narren. Es passt nicht zusammen. Es passt nicht zusammen. Okay, aber grundsätzlich Ehre alle Menschen. Gut, Punkt 1 war, was war Punkt 1? Punkt 2? Punkt 3? Gut, also ihr seht, Ehre funktioniert nicht nur nach oben, nicht nur Leute in Autorität achten, sondern auch Leute, die vielleicht unter dir stehen in der Autoritätsebene oder auf derselben, denen erweist du auch Ehre. Denen erweisen wir auch Ehre, um Jesu Willen. Um Jesu Willen. Und jetzt kommen wir zu Punkt 4, Gott ehren. Das ist das letzte Kapitel vom Buch und das ist so ein bisschen, was das Ganze zusammenhält. Und so ist es ja, wem gebührt die Ehre? Jesus gehört die Ehre, dem Vater im Himmel gehört die Ehre, dem Heiligen Geist gehört die Ehre. Warum? Jetzt kommt eine große Neuigkeit für euch. Ich sage es jetzt einfach, das ist jetzt keine Frage, warum oder denn. Er ist Gott, nicht wir. Er ist Gott, nicht du. Er ist Gott, nicht ich. Er hat die Welt geschaffen. Er hat dich und mich geschaffen. Ihm gehört die Ehre. Er ist am Kreuz gestorben. Er hat diese große Erlösung für uns mit seinem Blut erkauft. Ihm gehört die Ehre. Ihm gehört die Ehre. So ist es. Ohne Gott, du wärst ja nicht da. Das könnte ich jetzt beliebig ausführen. Wie gesagt, als ich neulich bei meinem Opa war, ist mir so der Gedanke gekommen, als er so erzählt hat über seine erste Liebe, die er mit 19 hatte, wo es nichts draus geworden ist. Da habe ich so drüber nachgedacht, boah, wenn das was geworden wäre, dann wäre ich jetzt nicht da. Und deswegen gehört unseren Großeltern und Eltern auch Ehre, weil wenn die nicht da wären, du wärst nicht hier. Fakt, du wärst nicht da. Das ist schon der erste Grund, sie zu ehren. Ohne sie, du wärst nicht hier. Und so ist es auch mit Gott. Wo wären wir denn, wenn Gott uns nicht gemacht hätte? Nicht da. Das hört sich jetzt irgendwie total primitiv an, aber es ist eine sehr tiefe Wahrheit. Du wärst nicht hier. Du wärst nicht da. Gott hat dich gemacht. Er hat dein Leben überhaupt erst möglich gemacht. Das ist ein Grund, ihm Ehre zu geben. Dein Leben liegt in viel größerer Weise in Gottes Hand, als du das weißt, als ich das weiß. Nur ein Beispiel. Alle 7 Jahre hat sich jede Zelle deines Körpers erneuert. Heute ist, also vielleicht gibt es da die ein oder andere Ausnahme, so an Zellen, aber es gibt, was weiß ich, wie viele Trilliarden Zellen du hast. Ich habe keine Ahnung, wie die Zahlen da sind oder die Relation. Aber es gibt grundsätzlich keine Zelle, die vor 7 Jahren schon da war. Alle 7 Jahre erneuert sich dein Körper vollständig, weil die Zellen sterben ab und neue kommen hin. Wenn du dir das so überlegst, dein Leben ist überhaupt nicht in deiner Hand. Da sind Prozesse am Wirken, die du nicht steuern kannst. Du kannst zwar achten, worauf du, was du isst, weil das, daraus bestehen ja die Zellen, die dann neu entstehen, aus dem, was du zu dir nimmst. Darauf kannst du achten. Aber du hast keinen Einfluss auf diesen Prozess. Er funktioniert völlig ohne dein Zutun. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Du hast überhaupt keine Macht. Du bist so stark in Gottes Händen, wenn er mal seinen Finger nur eine Sekunde wegheben würde, wärst du Matsch. Wenn Gott einen Schritt zurücktun würde, seine Hand ein bisschen zurückziehen würde, dann wärst du platt. Gott gehört die Ehre. Gott gehört die Ehre. Deswegen eins von so 2 Lieder, die ich gerne singe, sind, die habe ich so in der Anfangszeit, wo ich mich bekehrt habe, sind die gesungen worden in der Gemeinde, die singen wir gar nicht mehr. Eins heißt, dir gebührt die Ehre und Anbetung. Das singe ich gerne, um mir zu vergewissern, ihm gebührt die Ehre und Anbetung. Denn er tut große Wunder. Und anderes heißt, Ehre, Ehre, Ehre sei dem Lamm. Ehre, Ehre, Ehre sei dem Lamm, denn deine Herrlichkeit erfüllt die ganze Welt. Lamm Gottes auf dem Thron, in Ewigkeit verkünden wir dein Ruhm. Lamm Gottes auf dem Thron. Das singe ich gerne, weil das Lamm Gottes sitzt auf dem Thron. Jesus sitzt auf dem Thron. Also, wem gebührt die Ehre? So ist es. Dazu eine Bibelstelle, die mir im Moment sehr wichtig ist, die sagt, Jesus in dem Zusammenhang, wo die eine Sünderin seine Füße wäscht und die Pharisäer nicht glücklich sind darüber, da sagt Jesus, wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Das ist mal ein Schlüssel für dich als Christ, auch wenn du schon 10 Jahre, 15 Jahre gläubig bist. Das ist doch mal ein Schlüssel. Ich meine, man fragt sich ja immer, wie kann ich Gott mehr lieben? Dann ist hier ein Schlüssel. Werde dir bewusst, wie viel dir vergeben wird und vergeben wurde und immer noch vergeben wird. Das ist einfach so ein Schlüssel, weil das macht dich dankbar zu wissen, boah, Gott hat mich echt vom Wegesrand aufgesammelt, als mein Leben Scherbenhaufen war, mich wieder zusammengesetzt. Ehre sei Gott. Boah, ich brauche täglich Vergebung. Wo wäre ich ohne Vergebung? Ehre sei Gott. Danke. Das ist einfach eine gesunde Haltung. Paulus selber am Anfang von seinen Briefen hat er noch geschrieben, boah, ich stehe den größten Aposteln nichts nach. Etwas später hat er einen Brief geschrieben, boah, ich bin eigentlich der geringste von den Aposteln. Ganz am Ende hat er dann geschrieben, kurz vor seinem Tod, ich bin der größte von allen Sündern. So ist es, wenn du geistlich wächst. Du erkennst, boah, wow, danke Gott. Selbst mir hast du vergeben. Halleluja. Halleluja. Das ist ein Schlüssel, Gott zu ehren, indem du dir immer bewusst bist, boah, Jesus, ich brauch dich. Ja, ich gehe nicht in die Hölle. Halleluja. Ja, seine Liebe ist sehr groß, sehr groß, sehr groß, sehr groß. Er hat alles für dich getan, er hat dir alles vergeben. Er ist ans Kreuz gegangen, um deinetwillen, auch um deiner Sünde willen. Ja, und habe Ehrfurcht vor Gott. Er hat die Macht, dich in die Hölle zu werfen, er will es aber nicht. Jesus sagt das, fürchte nicht den Teufel, fürchte auch nicht Menschen, fürchte Gott. Er hat die Macht, dich in die Hölle zu schmeißen. Das ist genug Grund, Ehrfurcht vor Gott zu haben. Er will dich aber nicht in die Hölle werfen, denn Gott hat nicht Wohlgefallen im Tod des Gottlosen, sondern wenn er umkehrt und zur Erkenntnis Gottes kommt. Ja, also Ehrfurcht und Gottes Güte, seine Liebe, in Ehrfurcht, in Lieben, Gott ehren. Das ist einfach, ohne das kriegst du das ganze andere auch nicht hin. Das merkst du ja, wenn du Gott nicht wirklich ehrst und liebst, dann sind all deine frommen Handlungen hohl und haben auch keine Kraft. Dann kannst du so viel versuchen, andere Menschen zu ehren, und es wird einfach so ein bisschen die Power fehlen. Ja. Okay, ganz kurze Zusammenfassung. Ehren umfasst mehr als Unterordnung unter Autorität. Jeder Mensch hat als Gottes Geschöpf Respekt verdient. Verachte die nicht, über die du Autorität hast, achte sie, ehre sie, hebe sie hoch, und Gott wird dafür sorgen, dass du erhört wirst. Und also das war so auch das mit Kindern, Ehefrau, Leute, die dir anvertraut sind. Achte die. Und Ehre funktioniert nur, wenn Gott, der Herr, auf dem Thron deines Lebens sitzt. Ihm gebührt die Ehre. Das Ganze funktioniert nur, wenn Gott auf dem Thron deines Lebens sitzt. Ihm gebührt die Ehre. So. Scheinbar habe ich meine Predigtzeit überzogen. Es ist schon 11:50 Uhr. Thomas Hoffmann, es tut mir leid. Gut, ich würde trotzdem gerne, es muss ja ein bisschen eine Anwendung erfolgen, damit das nicht einfach verloren geht, was an Worten gemacht worden ist. Erstens mal möchte ich dich bitten, gerade mal drüber nachzudenken, welchen ein oder zwei konkreten Schritte willst du machen als Umsetzung? Wie willst du Leute, die vielleicht dir anvertraut sind, mehr ehren? Und dazu gebe ich dir jetzt einmal eine Minute, wo nicht groß geredet wird, oder sagen wir mal 45 Sekunden, wo du drüber nachdenkst, welche ein bis zwei Schritte könntest du denn konkret tun? Okay, 45 Sekunden, du denkst nach, was könnte ich jetzt hiervon praktisch in der nächsten Woche umsetzen? Gut, 45 Sekunden sind um. Du solltest also jetzt ein oder zwei Sachen dir überlegt haben, die du machen kannst. Und ich würde euch gerne ermutigen, wenn ihr nachher noch im Bistro sitzt, einfach mit einer anderen drüber zu reden. Wer verpflichtet sich denn gerade mal mit jemand anders nachher noch drüber zu reden, was er jetzt für Entscheidungen getroffen hat? Ein, zwei, drei Personen. Okay, nicht so viele, aber ein paar immerhin. Der Rest. Bitte redet nochmal mit jemand drüber oder schreibt es euch auf und versucht konkret zu werden. Ja, sucht euch einen, dem ihr auch drüber erzählt, was ihr gemacht habt. Etc. Ja, jetzt würde ich gerne die verbleibende Zeit noch nutzen, einfach nochmal zu reagieren auf die Predigt. Und das Erste ist sicherlich, wenn du jetzt hier sitzt und du hast nicht wirklich ein Leben mit Jesus. Du kennst Jesus nicht wirklich, du hast nicht wirklich eine Beziehung mit Jesus. Und ich kenne jetzt nicht alle Gesichter hier, die meisten kenne ich sehr wohl und weiß, dass sie Christen sind und mit Jesus gehen, aber ich kenne nicht alle. Also wenn du hier sitzt und sagst, boah, eigentlich, ich kenne Jesus nicht so wirklich, weiß auch gar nicht, ich habe nicht so die enge Beziehung, er redet auch nicht zu mir, ich rede auch, weiß auch gar nicht wirklich, was ich beten soll. Dann lade ich dich ein, man kann Gott sehr wohl begegnen. Man kann Gott sehr wohl begegnen. Jesus ist der Schlüssel, Jesus in dein Herz aufzunehmen und ihm dein Leben zu übergeben, ist der Schlüssel dazu, wirklich zu sagen, boah, Jesus, ich brauche dich einfach. Du bist Gott, ich nicht, ich habe mein Leben nicht in der Hand, ich brauche dich, nimm mein Leben, komm in mein Herz. Das ist einfach so der Schritt, das ist der Schritt, den ich gegangen bin. Ich kenne auch keinen anderen, um wirklich zum Leben mit Jesus zu gehen, was Sinn macht. Okay. Und ich würde gerne einfach folgendermaßen vorgehen, dass alle aufstehen. Könnten auch die anderen, die schon an Christus gläubig sind, einfach, dass sie den anderen noch helfen. Und es soll jetzt wirklich nur eine Hilfe sein. Und ich würde gerne mal sehen, ist hier irgendjemand in diesem Raum, der einen Anfang möchte, der gerne in ein Leben mit Gott reinkommen möchte, aber nicht wirklich weiß wie, aber trotzdem gern möchte, der könnte das ja mal mit seinem Handzeichen kenntlich machen. Die anderen müssen jetzt nicht umgucken, nur einfach für mich, dass ich sehe gerade. Ist irgendwer da, der einen Start mit Gott machen möchte, der sagen möchte, ich möchte umkehren von meinem alten Leben und es wirklich in Jesu Hände legen? Okay. Jetzt keine Hand gesehen. Ich würde gerne Folgendes machen, dass wir einfach ein Gebet der Hingabe beten. Ich kann es vorbeten und wer es möchte, kann sich damit eins machen, indem er es nachbetet. Ihr müsst es halt von Herzen sagen, sonst ist es wertlos. Aber es schadet auch keinem, auch jetzt, auch denen, die Christen sind. Es schadet nie, sich Gott neu hinzugeben. Okay. Herr Jesus, du bist Gott. Und du bist mein Herr. Du bist für mich ans Kreuz gegangen. Um meiner Sünde willen. Vergib mir meine Schuld. Und komm in mein Herz. Erfüll mein Leben. Ich will dir dienen. In Jesu Namen. Amen. Okay. Wir haben jetzt noch 5 Minuten Gottesdienstzeit. Wenn der Thomas Hoffmann das erlaubt, könnte ich noch einen kleinen Aufruf machen oder möchtest du das Mikrofon haben? Du bist der Leiter. Kurz. Okay, ich würde gerne ganz kurz, wir haben dann dafür Zeit, ungefähr 3 Minuten, also das heißt, ihr müsstet, wenn ihr Gebet haben wollt, sofort nach vorne rennen. Also wenn du einfach Gott dein Leben neu weihen willst oder einen Segen brauchst oder Buße tun möchtest in irgendeinem Bereich, hier vorne werden Leute stehen, die dich segnen. Ja, wenn du einfach einen Segen brauchst, lass es uns so halten. Und es werden noch ein paar Jugendliche vorne stehen. Ihr könnt auch kommen, wenn ihr körperliche Gebrechen habt. Die werden für euch beten und ihr werdet auch geheilt werden, weil Gott Jugendliche gebraucht und Kinder, die ihren Verstand noch nicht so sehr einschalten. Und zwar die Luisa, die Anna und der Dennis zusammen mit der Katharina und dem Silas. Die stehen so als Jugendlichengruppe hier vorne und die... Ich glaube, die Marika will nicht und die Isabel drückt sich, oder will die doch? Naja, lassen wir es einfach bei den fünf. Okay, dann würde ich nur bitten, den Thomas Hoffmann, seine Frau und Alex hat seine Frau nicht zur Verfügung. Ja, dann einfach die Trümper Seniors können ja noch vorne stehen. Okay. Gut, also wenn ihr den Segen haben wollt, ihr habt jetzt noch 3 Minuten Zeit, nach vorne zu rennen, euch den Segen abzuholen, nicht sie auffahren und dann euch wieder auf einen Platz zu setzen und dann nach Hause zu rennen. Okay. Thank you.
Ja, auch wenn hier noch gebetet wird, wir wollen das gern diese Zeit geben. Offiziell möchte ich den Gottesdienst natürlich zum Abschluss bringen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir. Und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs ein- bis zweimal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.